Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Willkommen, willkommen, willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Jede Stimme zählt mit Dr. Jan Michalski. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und mit Isabella Herzig von Herzig EQ. Wir beschäftigen uns mit eurer Wirkung, mit eurer Empathie, mit dem Umgang mit Emotionen im Berufsleben, aber auch im Privaten. Und dafür haben wir jetzt seit einigen Wochen vieles über die Stimme gehört, da Jan einfach der absolute Experte in den Themen Stimme, Wirkung, Charisma und Empathie ist. Und wir lösen gerade einige Mythen mit euch auf, die uns regelmäßig begegnen in Bezug auf Stimme. Wir haben schon einige.
Und ja, acht haben wir jetzt, glaube ich.
Acht haben wir schon, genau. Wir haben schon ordentlich was aufgelöst und haben aber noch ein bisschen was im Petto. Und ich würde, zwei haben wir noch, okay. Ich fange jetzt mal mit einem an, der immer wieder und als eine richtige Heuristik auch in den Seminaren angesprochen wird. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich glaube, wir haben das schon mal einmal gestreift, aber so richtig in die Tiefe sind wir noch nicht gegangen. Nämlich, dass tiefe Stimmen besonders charismatisch sind und dass hohe Stimmen eher nervig sind und wenig Charisma haben. Wenn du das so hörst, macht das was mit dir?
Also es macht erstmal grundsätzlich mit mir die persönliche Befangenheit, weil ich weiß, dass ich eine vergleichsweise hohe Stimme habe für einen Mann. Ich erinnere mich daran, wie wir einmal Probeaufnahmen gemacht haben an der Uni, weil mein Professor das für ein Lehrbuch brauchte. Und wir haben den gleichen Satz eingesprochen, er, meine Kollegin und ich. Man konnte halt sehen, er hat so klassischerweise so männliche Stimme seine Kurve gehabt. Dann lag da drüber die von meiner Kollegin und meine war so genau in der Mitte, zwischen der männlichen und der weiblichen Stimme. Und deswegen, ja, sage ich natürlich immer so, nein, man muss keine tiefe Stimme haben, so, das ist das Persönliche. Aber die Frage ist natürlich, was steckt auch charismatisch dahinter? Und was mich natürlich immer als erstes interessiert, ist, wie bist du dem denn bis jetzt in der freien Wildbahn begegnet? Was denken denn Menschen so?
Also sagen wir mal so, ich erlebe vorwiegend die Annahme, ja, es ist angenehmer, eine tiefere Stimme zu hören. Mhm. Es weckt mehr Vertrauen, eine angenehme Stimme zu hören. Und man fühlt sich besser aufgehoben und weniger gestresst. Also wenn ich zum Beispiel Menschen höre, die mir erzählen, welche Podcasts sie gerne konsumieren oder welche Hörbücher sie gerne hören, dann sagen fast die meisten immer noch, weil die Stimme des Sprechers so angenehm ist. Also ich glaube, wenn man Podcast und wenn man Hörbücher hört, dann ist man schon sehr affin für Stimmen, ja? Sonst würde man vielleicht lieber lesen. Und daher ist es auch interessant, welche Präferenzen wir haben, was wir gerne hören. Ich persönlich sehr gerne auch weibliche Stimmen. Also gerade wenn ich mal kein Fachbuch hören möchte auf der Autofahrt, dann liebe ich die englischen Krimis. Und die werden sehr oft von einer weiblichen Stimme vorgelesen, die ich unglaublich liebe, weil sie für mich eine totale Leichtigkeit transportiert. Und es ist genau das Gefühl, was ich mir wünsche, in eine Autofahrt nach 4 Stunden, also beziehungsweise ich habe noch 4 Stunden Autofahrt vor mir, dann liebe ich eben diese leichte Stimme, die hilft mir, durch die Fahrt zu kommen.
Ja, da haben wir gedacht, das wird ein kurzes Thema und zack. Also alles, was du sagst, kann ich so unterschreiben. Tatsächlich ist der interessante Punkt jetzt eben, was ist Charisma und wie wirkt es charismatisch? Und was du jetzt beschrieben hast, sind alles Wirkungen. Es ist angenehm, es weckt Vertrauen und so. Und dann ist halt die Frage, ist dieses Angenehme und dieses Vertrauensvolle, ist das so unser erstes Kriterium für Charisma? Und wir können feststellen, dass Vertrauen definitiv ein wichtiger Charisma-Aspekt ist. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, wenn ich so überlege, so dieses typische Meme, wenn ich sage, wer möchte ich, wenn jemand mein Leben narratet, quasi so den Erzähler für mein Leben ist, dann wird immer so Morgan Freeman genannt. Morgan Freeman ist halt so die typische Erzählerstimme und die ist halt sehr tief, sehr ruhig, sehr langsam. Wenn ich mir jetzt aber angucke, wie laufen denn diese, und du hast gerade das Thema Podcasts angesprochen, wie laufen denn diese Optimierungspodcasts, diese hier, wenn ich jetzt denke an Tim Ferriss oder Tom Bilyeu oder David Goggins oder so, dann ist das keine tiefe, ruhige Stimme, die ich da habe. Und gerade die, die sagen so, motivieren und anfeuern und nimm dein Leben in die Hand, ist in der Regel nicht motivieren und anfeuern und nimm dein Leben in die Hand, sondern es ist motivieren und anfeuern und nimm dein Leben in die Hand. Das ist in dem Sinne. Und wir können eben feststellen, dass wenn wir uns auch angucken, Steve Jobs, Barack Obama, die eben so als die Top-Speaker mit gehandhabt werden, die haben keine tiefe Stimme. Die sind nicht tief, angenehm, beruhigend im Sinne, wie das jetzt ein Morgan Freeman oder eben so ein Hörbuchsprecher ist, sondern es ist eine ganz andere Form, die wir da haben. Und da können wir eben feststellen, dass es das, na, ich gehe noch mal in die andere Richtung. Angenehm und beruhigend ist halt das eine. Was aber auch ganz viel für tiefe Stimmen angeführt wird, ist Autorität, Orientierung und Dominanz. Dass wir eben sagen können, gerade bei einer männlichen Stimme haben wir diesen, was in der Phonetik als Frequency Code bezeichnet wird. Je tiefer, desto dominanter, desto beeindruckender jetzt, was Körpergröße und Volumen angeht. Und dass wir sagen, ja, und Autorität ist etwas, was charismatisch macht. Und da können wir feststellen, nee, Autorität macht autoritär. Das hat einen Effekt, dass ich sage, ich vertraue dem, weil der Kompetenz ausstrahlt, weil der mir sagt, wo es lang geht. Aber das ist eben dieser althergebrachte autoritäre Führungsstil, den wir haben, wo wir sagen, das ist nicht mehr mit dem Zeitgeist. Also Menschen haben immer noch, und gerade wenn wir uns die Welt angucken, jetzt wieder ein erhöhtes Bedürfnis nach konservativ, eher alte Werte, genau. Auch autoritärer und schon ein bisschen in Richtung fast, dass Menschen sich so einen Diktator wünschen, der halt sagt, wo es lang geht. Ja, und damit kommt natürlich auch dieses alte Konzept von, ich brauche jemanden, der dann tief spricht und klar, so, wo wir sagen, das macht Trump halt zum Beispiel überhaupt nicht. Er hat keine tiefe, angenehme Stimme, sondern der geht genau wieder in die andere Richtung. Und da können wir feststellen, dass Menschen, wenn es um Charisma geht, sich viel mehr an jemanden orientieren, der aktiviert, der leidenschaftlich ist, der Begeisterung mitbringt. Und Leidenschaft und Begeisterung sind tendenziell verbunden mit einer hohen Stimme. Da gibt es natürlich, genau wie du sagst, es gibt eine Grenze. Ab einem bestimmten Punkt wird das nervig, wenn ich sehr hoch spreche. Aber wir können feststellen, dass die top-charismatische männliche Stimme über der durchschnittlichen männlichen Stimme liegt. Also die meisten männlichen Sprecher sollten eben die Stimme eher anheben, wenn man eine Charisma-Wirkung erzeugen möchte. Bei Frauen ist es andersrum. Da kann man feststellen, dass wenn wir uns die männliche Stimme und die weibliche Stimme angucken, dann sollten die Männer so hierhin gehen und die Frauen so da. Also der Top-Charisma-Wert für Stimmen ist bei Frauen und Männern relativ nah beieinander, aber um den zu erreichen, müssen Männer halt ein bisschen nach oben und Frauen eben ein bisschen nach unten, weil die weibliche Stimme dann wieder tendenziell ein Stückchen zu hoch ist und das wieder in dieses, genau wie du gesagt hast, wenn ich von langweilig nach oben gehe, dann bin ich irgendwann bei begeistert. Und wenn ich weitergehe, dann komme ich aber zu überdreht und zu stressig und hektisch. Und so ein bisschen stressig und hektisch ist okay, weil das ist ja gerade das, was so eine energetische Stimme ausdrückt. Aber es wird halt auch irgendwann anstrengend. Und da muss man eben so ein bisschen die Dosis finden.
Wunderschöner Punkt, von wegen, ich möchte mit meiner Stimme Wirkungen erzeugen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich muss jetzt in einem bestimmten Kontext tatsächlich mehr Autorität ausstrahlen, dann ist es sehr sinnvoll zu sagen, dann senke ich meine Stimme, weil ich das brauche. Und weißt du, gerade so in diesem Führungskontext finde ich das total spannend, was du gerade gesagt hast. Also mein Lieblingswort ist spannend, seitdem wir zusammen sprechen. Spannend ist. Wir haben doch diese vier Grundbedürfnisse, die Menschen grundsätzlich alle teilen, ja? Und eins davon ist Sicherheit. Und das, was du gerade angesprochen hast, in der Zeit, in der wir gerade leben, in der nichts sicher ist, ist es natürlich für uns ein großer Wunsch zu sagen, ich brauche da irgendwie, ich will was kontrollieren, ich will wissen, welche Richtung es geht, weil das vermittelt mir unbewusst das Gefühl von Sicherheit. Deswegen sind wir gerade so erpicht darauf, Menschen zu finden, die eben uns sagen, wo es lang geht, und die sagen, da hast du wieder deine Kontrolle, wenn du das so machst. Deswegen lassen sich so viele auch auf diese Blaupausen und Rezepte ein. Ich sage dir, was du zu tun hast, damit du dieses und jenes erreichst. Eigentlich totaler Quatsch, aber das innere Bedürfnis nach Sicherheit wird davon total genährt, ne? Und
Ja.
für mich, wenn ich jetzt sage autoritär und Sicherheit, dann schaffe ich das, aber das ist nicht charismatisch. Das muss man differenzieren. Das finde ich total schön, was du gesagt hast.
Und das ist ein super Punkt an der Stelle. Also erstmal beides, was du gesagt hast. Das eine ist eben, ich muss gucken, was die Situation gerade erfordert. Also Charisma ist halt, ich kann jemanden motivieren und bewegen. Und wenn die Person aber gerade schon in einer Distress-Situation ist und sagt, die braucht jetzt aber irgendwie mehr Beruhigung, dann kann ich da nicht mit voll Charisma draufgehen. Also das hatten wir ja schon mehrfach hier, dass wir gesagt haben, man muss flexibel sein. Also Charisma ist eben auch flexibel auf Situationen reagieren. Und das andere, was du gesagt hast, eben das mit diesem Bedürfnis nach Sicherheit, da sind wir bei diesem Ding mit viele Wege führen nach Rom. Also ich kann jemandem Sicherheit geben, indem ich sage, ich bin der Boss, ich zeige hier, was, wo es lang geht und ich weiß genau, wie es ist. Ich kann aber auch Sicherheit geben, indem ich Selbstbewusstsein ausstrahle und sage, ich weiß, wovon ich rede und ich bin begeistert von dem, wovon ich rede und kann genau diesen Vertrauenseffekt durch Sicherheit über einen anderen Kanal schaffen. Also ich kann auf der einen Seite eben sagen, ich bin das größte Tier oder ich bin das kompetenteste Tier, kann beides halt Sicherheit erzeugen.
Und das ist genau das Wort, was du benutzt hast, Kompetenz. Ist ja zum Teil, also eigentlich der größte Teil, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, ist so Kompetenz und das andere ist halt eben dieses Persönliche, diese Verbindung aus, jetzt bin ich kompetent und auf der anderen Seite bin ich greifbar und ich bin auch persönlich. Und das macht ja am Ende diese tolle Ausstrahlung aus. Und ich glaube schon, das wäre total schön, was du gesagt hast. Ich bin sehr inspiriert. Also wenn zum Beispiel Sicherheit über Kompetenz vermittle, dann ist es aber auch eine andere Haltung, die ich dahinter habe. Und ich werde auch von anderen anders gesehen. Weil ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wo es lang geht, sondern ich bin derjenige, der befähigt, sich zu entwickeln und sage, ich bin bei dir, ich unterstütze dich, ich bin hinter dir, du kannst dich fallen lassen. Ja? Also das ist vielleicht auch noch etwas, was viele als Sicherheit für sich wahrnehmen können.
Das ist super. Vielleicht kennst du dieses Bild, wo ein schwerer Stein auf einem Schlitten ist und drei Leute sind davor, die den ziehen. Und dann gibt es dieses eine, da steht Boss und der sitzt oben auf dem Stein drauf und peitscht die anderen. Und darunter ist Leader und da ist die Person vorne dran und zieht mit denen den Wagen. Dass du halt sagst so, ja, das eine ist halt, stelle ich mich da drüber und befehlige oder, und das ist ein Thema, was wir gerade ganz, ganz, ganz viel bei uns auch in der Pflege als mit unserer Lehrkräftedefinition haben, dass wir sagen, leading by example, also ein Vorbild zu sein. Und da sind wir ja ganz viel wieder in diesem Spiegelneuronen-Ding, dass ich sage, wenn ich aktiviert bin, dann aktiviere ich die Menschen auch. Also ich möchte denen eigentlich vorleben, welche Einstellung ich von denen erwarte. Und ich erwarte ja nicht von denen, dass die alle sagen, ich bin das größte Tier, sondern dass sie halt sagen, ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten, habe Leidenschaft und möchte das hier erreichen.
Und weißt du, ich glaube, das ist vielleicht etwas, was nicht viel mit Stimme zu tun hat, aber etwas, was zumindest meine Kunden im Moment alle beschäftigt. Nämlich die Thematik, viele Menschen haben im Moment das Gefühl, dass die Teammitglieder nicht mehr so leistungsorientiert sind, wie man sich das wünschen wollte. Ja? So. Ich bin der festen Überzeugung, dass es unglaublich viel eben damit zu tun hat, dass ich als Führungskraft mit einem guten Beispiel vorangehen darf und auf der anderen Seite aber auch eine Beziehung zu den Menschen aufbauen muss. Ja? Wenn ich jetzt nicht leidenschaftlich bin, sondern halt eben nur das mache, was zu tun ist und die Menschen nicht abhole und nicht charismatisch einladen kann, diese Leidenschaft zu entfachen, dann wird, glaube ich, die Leistung nicht stimmen. Und darüber sind sich ganz viele Menschen nicht bewusst, dass Charisma auch dazu beiträgt, dass wir Leistung in Unternehmen aus einem ganz anderen Aspekt, mit einer ganz anderen Leichtigkeit wieder erhalten, ohne es anzufordern.
Das ist super. Das ist ja, wir haben uns vor zwei, drei Folgen mal über diese Studie von Antonakis und Kollegen unterhalten wo die diese Briefe vorbereiten sollten. Und können da ja eben feststellen, dass die charismatische Anleitung dazu führt, dass die mehr Leistung bringen und zwar auf dem gleichen Level, auf dem Bonuszahlungen die Leistung erhöhen würden. Und ich glaube, das ist ein richtig guter Aspekt, den du da eben mit so reingeworfen hast, dass wir sagen, wir hatten früher hauptsächlich diese Leistungskultur, die uns motiviert hat. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite das Geld und auf der anderen Seite halt diesen Leistungsgedanken. Und dann brauchten wir niemanden, der uns motiviert, weil das schon Anreiz genug war. Und dann brauchten wir nur noch jemanden, der dafür sorgt, dass da irgendwie eine Ordnung ist und eine Struktur ist. Und dann reicht Dominanz aus. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, gerade so, wenn wir uns die Motivation von Gen Z und die Suche nach Sinnhaftigkeit angucken, dann reicht das nicht mehr. Wir hatten gerade die Diskussion in der Pflege, dass wir eben gesagt haben, so, ja, würde es das Problem lösen, wenn man einfach mehr Geld zur Verfügung stellen würde? Wo die Auszubildenden gesagt haben, nee, Geld allein reicht als Motivation nicht aus. Das ist immer nice to have. Natürlich wollen wir fair und gerecht bezahlt werden, aber eigentlich ist es eben die Wertschätzung, die von oben kommen muss und eben auch die Leidenschaft und die Motivation. Es muss halt, ja, also Menschen müssen mehr motiviert werden. Also man muss ihnen einfach vorzeigen, warum machen wir das hier? Was ist der Sinn meiner
Absolut.
Aufgabe?
Absolut. Und dafür sind Führungskräfte gefragt. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, was machen Führungskräfte, um eben dieses zu schaffen? Ich erlebe, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Pflege ist, weil das vielleicht auch noch spannend ist, einfach diese beiden Welten hier zu vergleichen. Ja, ich bin B2B-Business die ganze Zeit, alles unter wahnsinnig viel Strom. Das ist in der Pflege genauso. Also ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die sagen, die Verwaltungsaufgaben in der Pflege, die sind so enorm hoch geworden, dass wir keine Zeit mehr für Menschen haben. Und das ist ähnlich erlebe ich das bei meinen Führungskräften, mit denen ich arbeite. Die sind so getaktet, dass ich hatte letztens mit jemandem gesprochen, der hat zu mir gesagt, Isabella, ich hatte früher, also vor Corona, hatte ich ein Drittel meines Tages damit verbracht, mit meinen Mitmenschen hier Zeit zu verbringen. Ja? Ich habe mit denen gesprochen, ich habe mit denen Kaffee getrunken, wir haben uns ausgetauscht. Jetzt in dem Zeitalter nach Corona, wenn wenig Begegnung sowieso da ist, habe ich ganz wenig Zugang zu den Menschen. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil ich von morgens bis abends in irgendwelchen Meetings stehe und ich kriege einfach nicht mehr diese Verbindung her. Das finde ich unglaublich entscheidend, was heute so der ganze Wandel in der Arbeitswelt, das ist anders. Und dann müssen wir miteinander sprechen. Und jetzt, weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Wann nimmt man sich mal so Zeit in diesen Remote-Geschichten, einfach mal so 10 Minuten zu sprechen? Die meisten gehen sofort in das Thema, okay, wir haben jetzt 10 Minuten, ne? 10:30 muss ich wieder woanders sein. Lass uns jetzt mal kurz durchsprechen, Kunde so und so, was müssen wir erreichen, was musst du machen? Und dieser Vorbildfunktion, dieser Gedanken teilen, zu erzählen, wie es früher vielleicht war, eine Mentorenmöglichkeit zu haben, Storytelling zu betreiben. Wann?
Ja, und das Interessante ist ja, dass ich glaube, dass wir da gerade in einem ganz großen Dilemma sind, dass die Unternehmen, und ich weiß, dass wenn alle, die uns jetzt zuhören, die eben aus diesem Führungskräftebereich und aus diesem wirtschaftlichen kommen, da jetzt erstmal sagen werden, ja, aber dass wir sagen, ja, okay, wirtschaftliche Situation wird teilweise schwieriger, man muss immer mehr kämpfen, es kommt immer mehr darauf an und Zahlen, Daten, Fakten zu liefern und dann eben zu sagen, ja, gerade in diesen Zeiten müssen wir uns eben darauf fokussieren, das Menschliche so ein bisschen zurückzuschrauben und dann mehr eben auf die Produktivität und auf den Output zu gucken. Und ich glaube, das ist ein ganz massiver Denkfehler, dass die Menschen, das war genau was du sagst, dass es bei den Menschen noch nicht ankommt, dass diese menschliche Verbindung und diese empathische und die Beziehungsarbeit, dass das nicht nice to have ist, um mal die Lebensqualität und das Arbeitsklima ein bisschen zu verbessern, damit sich die Menschen wohlfühlen, während sie leistungsfähig sind, sondern was für ein erheblicher Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Menschen das ist. Das ist eben, es geht nicht darum, dass das das Gegenstück zu dem Leistungsoutput ist, sondern das ist die Stellschraube, die bei ganz vielen Menschen einen viel größeren Einfluss hat. Also wenn ich mir 10 Minuten nehme, mit meinen Mitarbeitern zu reden, dann haben die eventuell danach einen viel höheren Output, der diese 10 Minuten komplett ausgleicht.
Und ich auch. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ich hatte letzte Woche mit meiner Kollegin, mit der Jessica, habe ich mich darüber unterhalten, wie das gerade so aktuell bei unseren Kunden ist. Und wir haben, also Jessica ist ja jemand, der mit mir seit ganz, ganz vielen Jahren arbeitet. Als ich noch Marketingleiterin gewesen bin, hat Jessica damals schon für mich gearbeitet und ist jetzt quasi in meinem Unternehmen. Das heißt, sie hat mit mir die Stelle gewechselt. Also man sagt ja immer, die Menschen gehen mit Menschen. Bestätigen. Und sie sagte zu mir, was zum Beispiel sehr oft dann eben leidet, wenn man das nicht hat, dass man die Meinung der Menschen, mit denen man arbeitet, nicht mehr erhält. Also wenn sie wüsste, dass ich immer nur noch renne und eigentlich gar keine Zeit und keine Lust habe, ihr zuzuhören, was nicht läuft, würde sie nicht sagen, du, wir müssen vielleicht noch daran und daran denken. Und du, das war vielleicht nicht so gut, lass uns das besser machen. Und ich bin super dankbar, dass mein Team das tut. Ja, also mir wird immer gesagt, bei Isabella, das war jetzt nicht so cool, wir müssen das anders machen. Und ich bin dankbar dafür. Aber erstens nehme ich mir die Zeit dafür. Und zweitens wissen alle, dass ich ohne sie nichts wäre. Und das kommuniziere ich oft genug. Und ich glaube einfach, dass dieser Thematik, nimm dir auch mal die Zeit zu hören, was nicht so in Ordnung ist, dass man dafür sich auch zu wenig Zeit nimmt. Weil wenn meine Stimme, und ich gehe jetzt bewusst in dieser charismatischen Ecke, wenn meine Stimme immer überanspannt ist, wenn meine Stimme immer zu schnell ist, wenn die Menschen spüren, ich habe gar keine Zeit, um ihnen zuzuhören, werden sie vielleicht sogar aus Rücksicht auf mich nicht sagen, oh, wir sollten da mal vielleicht sprechen, da ist ein Problem. Irgendwann mal kann mir das sowas vor die Füße fallen, dass ich zwei Themen nicht bedienen kann. Erstmal die psychologische Sicherheit nicht mehr gegeben ist, weil entweder sich nicht mehr getraut wird, was zu sagen, oder die Erfahrung gemacht wird, der hört ja sowieso oder die hört ja sowieso nicht zu. Das ist, dass ich verliere dadurch, dass meine Stimme immer hektisch ist, auch möglicherweise eben ganz, ganz viele Hinweise.
Ja, richtig super. Und das ist eben genau das, was wir im Profiling ja auch machen. Das, was das Charisma-Profiling so unglaublich kompliziert und komplex macht, ist eben, dass wir bei quasi keinem akustischen Parameter einen linearen Zusammenhang haben. Dass wir sagen können, mehr ist besser. Dass wir sagen, höhere Stimme ist besser und schnellere Stimme ist besser und kürzere Phrasen sind besser. Sondern dass wir immer sagen müssen, das wird besser bis zu einem Punkt. Und wenn wir über den hinausgehen, wenn wir den Sweet Spot verpasst haben, dann geht das ins andere Extrem. Dass wir sagen, so genau das, was wir gerade hatten. Ich spreche langweilig und zu lang, Quatsch, langweilig und unemotional. Und dann wird es emotionaler und begeisterter. Und dann wird es gestresst und genervt. Und genauso wie mit der Sprechgeschwindigkeit. Das ist erst zu langsam und ich kann nicht folgen, weil es so dröge ist. Dann wird es energetischer und wird immer schneller und schöner. Und dann kippt das Ganze wieder an einen Punkt, wo es dann nur noch hektisch wird und ich nicht mehr folgen kann. Also ja, man kann. Charisma ist nicht ein Extrempunkt, sondern Charisma ist ein Kompromiss aus zwei emotionalen Zuständen und diesen Sweet Spot zu finden. Das ist die große Kunst dabei. Weil wenn ich denn sage, und das ist das, was ich ganz viel im amerikanischen Bereich sehe, dass die richtigen Parameter gelernt haben und dann übertreiben die mit einem Enthusiasmus, so dass ich halt sage, das ist für mich zu viel des Guten. Ja? Also da habe ich wirklich das Gefühl, genau wie das, was du sagst. Die Person ist nur noch getrieben, nur noch gestresst, nur noch angespannt. Da ist gar nicht mehr die Zeit, auch zur Ruhe zu kommen.
Denn weißt du, dass wir versprochen haben, auch Tipps zu geben, wie im Zustand bleibt. Und ich glaube, weil dieses Thema zumindest so oft gerade bei mir ankommt, kann es sein, dass es viele Menschen beschäftigt. Was glaubst du, wie könnten wir da von der Stimme her versuchen, mehr Ruhe und mehr Leidenschaft reinzubringen, wenn ich als Führungskraft vielleicht nicht so viel Zeit habe? Was kann ich trotzdem stimmlich tun, um die Menschen nicht zu verschrecken, sondern einzuladen?
Das geht jetzt nicht ganz in die Richtung, in die du gefragt hast. Also deswegen, wenn das nicht passt, dann frag ruhig nochmal nach. Ich hatte gerade einfach so einen ganz spontanen Impuls dazu, der aber in eine ganz andere Richtung geht. Ich glaube, was vielen Menschen fehlt, gerade wenn sie versuchen, charismatischer zu sein, ist, dass sie sagen, was mache ich mit meiner Stimme? Spreche ich energetisch genug? Spreche ich schnell genug? Und dann bin ich halt mit meinem kompletten Fokus, während ich mit dir spreche, bei mir. Und gucke eigentlich nur, was mache ich eigentlich gerade? Und ich glaube, den besten Tipp, den man an der Stelle geben kann, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, ist zu gucken, was passiert denn? Was kommt denn an? Wenn ich so spreche, wie wirkt das denn auf den anderen? Und da hattest du ja dieses wunderbare Beispiel mit dem, der sich für so selbstbewusst und kompetent gehalten hat und gesagt, es ist überhaupt nicht bei den Arbeitnehmerinnen angekommen. Das zu sagen, wenn ich wirklich eine Verbindung zum anderen haben will, dann muss ich mit mindestens 50% meiner Aufmerksamkeit auch dabei sein, wie reagiert der andere denn? Und was kommt denn eigentlich zurück? Und ich glaube, das ist das beste Mittel, mit dem wir, ohne jetzt ein Profil zu machen, selbst daran kommen zu sagen, was wirkt denn eigentlich, indem wir gucken, ja, wie reagiert denn der andere? Wenn ich da höher gehe, wirkt es wirklich begeisterter auf den oder ist der genervt? Dann weiß ich, das war zu hoch.
Das heißt, dein Tipp ist Achtsamkeit. Dein Tipp ist, sei nicht nur bei dir, sondern versuche tatsächlich, auch wenn es stressig ist, das Gegenüber wahrzunehmen, zu sehen, wie es reagiert. Und da sind wir wieder bei der Körpersprache, ne? Also die Mimik, wie reagiert die Person auf mich? Und ich würde es gerne noch ergänzen um etwas, was wiederum tatsächlich bei mir anfängt, nämlich auch bei der Körpersprache ist es so, dass wir uns sehr wenig Gedanken darüber machen, wie wir auf andere wirken. Wir sind
Mhm.
oft in der An, wir sind einfach, wir sind, ne? Wir gehen, wir machen, wir tun. Und wie das Gegenüber es wahrnimmt, das ist uns egal, das lassen wir dann halt der Interpretationsfreiheit des anderen. Wir können aber eben, weil wir wissen, wie Wirkung erzeugt wird, schon einiges tun. Und wenn ich weiß, dass ich mein Team Sicherheit bieten möchte und eben nicht Autorität, dann würde es für mich nur bedeuten, ich sollte selber eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Wie strahle ich Sicherheit aus? Von der Körpersprache wissen wir das. Von der Stimme würdest du sagen, eher tiefer, langsamer? Oder was wäre so Sicherheit in der Stimme?
Also Sicherheit ist ja ganz viel auch mit Selbstbewusstsein verbunden. Also wenn ich selbstbewusst bin, dann weiß der andere, okay, ich ruhe in mir und dann gibt mir das eine gewisse Sicherheit. Kompetenz ist natürlich auch eine Form von Sicherheit, aber ich würde das jetzt an Selbstbewusstsein erstmal festmachen. Tatsächlich ist es auch da, die Stimme ein bisschen höher und dynamischer, signalisiert halt Begeisterung. Und Begeisterung haben wir häufig nur, wenn wir uns kompetent in etwas und sicher in etwas fühlen. Deswegen würde ich da auch wieder in die Richtung gehen, wenn ich darüber Sicherheit geben möchte, würde ich so machen. Dann ist ganz wichtig, wie beende ich eine Äußerung? Da sind wir wieder mit dem, gehe ich mit der Stimme rauf oder gehe ich mit der Stimme runter? Das heißt, wenn ich immer nur raufgehe und niemals meine Sätze wirklich beende und immer so und das, also Selbstsicherheit ist ganz viel davon abhängig, auch mal einen Punkt zu machen. Und dann zu sagen, zack, fertig. Und dann ist Geschwindigkeit auch noch ein Faktor. Also wenn ich sehr schnell rede und keine Pausen mache, wirkt das sehr unsicher. Wenn ich sage, ich rede ein bisschen schneller, sodass es schon dynamisch ist, aber mach immer auch so diese kleinen Einschnitte, damit ich sage, ich bin nicht getrieben, ich bin einfach nur konsequent in meiner Redeweise. Das sind alles Sachen, die Selbstsicherheit ausstrahlen.
Super. Vielen herzlichen Dank, lieber Jan. Ich glaube, das war heute sehr konkret. Also wünsche ich mir zumindest so, dass unsere Hörer und Hörerinnen daraus wirklich konkrete Ideen mitnehmen können für den Alltag.
Darf ich noch einen Punkt anknüpfen? Nur weil das, ich glaube nicht, dass wir das bei einer anderen Gelegenheit nochmal so reinwerfen können. Quasi als Ergänzung zu meinem Tipp. Einerseits, während ich spreche, auch beim anderen sein und beobachten, was passiert. Und wir haben ja gesagt, ganz viel von dem Effekt, den Charisma hat, ist dieses Spiegeln, dass wir versuchen, unsere Emotionen, unsere Motivation in dem anderen auszulösen. Und dann wäre es halt ganz wichtig, wenn ich aufgehört habe zu sprechen und der Mitarbeitende antwortet, dann zu gucken, was kommt da eigentlich für eine Emotion zurück. Und wenn dir die Person auf mein Charisma mit ich bin gestresst und getrieben reagiert, dann können wir uns relativ sicher sein, dass das die Emotion ist, die wir ausgelöst haben. Und dann kriegen wir quasi einen Spiegel dessen, was wir eigentlich da reingegeben haben. Und ich glaube, und das hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir auch ganz viel, wenn wir mit jemandem reden, nur dabei sind, was antworte ich darauf, was macht das mit mir, überlegen schon auf die nächste Reaktion und wir immer mehr verlernen, zu sagen, ich höre dem anderen jetzt eigentlich mal richtig zu. Ich bin jetzt mal da und guck, was will der mir eigentlich sagen und nicht, was muss ich denn jetzt als nächstes machen?
Absolut und super relevant, super wichtig und für mich existenziell im guten Plan. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach eine der 7 besten Qualitäten einer Führungskraft, gut zuhören zu können. Und viele behaupten, dass sie es können. Wenn man jetzt damit beschäftigt, weiß man, dass es viel mehr ist als nur ein Na, lieber Jan. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden nächsten Freitag noch einen Mythos uns anschauen und dann sind wir, glaube ich, mit den Mythen erstmal durch. Und was
Also es
das.
sei denn, unsere HörerInnen schenken uns noch mehr.
Ja, genau. Also, das heißt wirklich, ihr seid wieder eingeladen, uns einfach zu schreiben, zu sagen, was begegnet euch im Alltag? Wo möchtet ihr noch ein bisschen tiefer über die Stimme hören? Der Jan wird mit seinem Wissen nicht geizen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er all das mit uns teilt. Ich wünsche dir, lieber Jan, ein schönes Wochenende, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genau dasselbe und wünsche uns eine schöne nächste Woche. Bis zum nächsten Freitag.
Gleichfalls und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.